Deutschlandfunk Interview.
2 Tage ist die Ampeleinigung zum Haushalt nun alt. Eine Einigung, die offensichtlich ziemlich einsam ausgehandelt worden ist zwischen Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Und dafür, dass man sich so einig ist, sind immer noch ziemlich viele Detailfragen unklar. Klar ist nur, insbesondere im Energiesektor kommen einige Belastungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu. Und im Hintergrund wird gegrummelt, auch in den Ampelparteien selbst. Zum Beispiel auch in der bisher vordergründig so sehr geeinten SPD. Vor einer Woche hatte Philipp Thürmer, relativ junger, neuer Vorsitzender der Juso, das auf dem SPD-Parteitag so ausgedrückt.
Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie. Und wir warten dringend auf Lieferung.
Juso-Chef Philipp Thürmer letzten Samstag und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Thürmer.
Guten Morgen, Herr May.
Ist die Lieferung von Olaf angekommen?
Es ist auf jeden Fall eine Lieferung angekommen. Allerdings muss ich sagen, dass ich im Großen und Ganzen nicht zufrieden bin mit dem, was die Ampel da vorstellt als Einigung. Das geht nicht in die Richtung, die wir uns gewünscht hatten.
Okay, wenn Sie sagen, eine Lieferung ist angekommen, wie viel hatten Sie denn bestellt?
Also wir hatten gehofft, dass die Ampel sich zu der einzig richtigen Entscheidung meiner Ansicht nach durchringt, und zwar die Schuldenbremse auch für 2024 wieder auszusetzen und eben keinen Sparhaushalt zu präsentieren. Was wir jetzt aber sehen, sind schon Sparbemühungen in vielen Bereichen. In anderen Bereichen werden die Bürgerinnen und Bürger stärker belastet. Meiner Ansicht nach auch das falsche Zeichen. Insofern hat sich hier leider in vielen Bereichen die FDP durchgesetzt, was, glaube ich, weder gut für das Land noch die Ampel ist.
Aber das war ja nun mal die rote Linie der FDP, zumal die Notlage ja auch verfassungsrechtlich kein Selbstgänger gewesen wäre. Das muss ja nicht sein, nach dieser Erfahrung gleich wieder in die nächste Klage hineinzulaufen.
Also es hätte sehr viel dafür gesprochen, dass wir auch in diesem Haushalt wieder eine Notsituation erklären können. Es ist ganz klar, wir unterstützen beispielsweise die Ukraine immer stärker, auch weil andere Partnerinnen und Partner ausfallen. Und das ist auch genau richtig, dass wir in dieser Situation einspringen. Das hätte aber auch genug Anlass gegeben, eine weitere Notsituation zu erklären. Wir haben auch eine wirtschaftlich extrem schwierige Lage. Wir müssen weiterhin in das Klima investieren, in die Transformation. Also unserer Ansicht nach hätte es genug Gründe gegeben, auch die Schuldenbremse für 2024 wieder auszusetzen. Und wir haben da auch viele Verfassungsrechtlerinnen und Rechtler auf unserer Seite.
Jetzt ist die Notlage für 2024 aber ja noch gar nicht vom Tisch. Gerade weil Sie auf die Ukraine verweisen, das ist ja genau das, was der Kanzler und auch Christian Lindner, der Finanzminister, nicht ausgeschlossen haben. Sie haben nur konkrete Bedingungen genannt, nämlich eine Veränderung der Situation in der Ukraine.
Das stimmt, aber es ist für alle anderen Haushaltsbereiche keine Entscheidung getroffen worden. Wir sehen Kürzungen in manchen Bereichen, in anderen Bereichen werden die Bürgerinnen und Bürger stärker belastet durch höhere Mehrwertsteuer, durch einen höheren CO2-Preis und das ohne, dass es gleichzeitig soziale Umverteilungsmaßnahmen gibt. Und meiner Ansicht nach hätte es Sinn ergeben, auch dafür die Schuldenbremse auszusetzen.
Was jetzt aber schlicht unter den Tisch fallen lassen, sind beispielsweise die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die es ja auch gibt, wenn Sie die Mehrwertsteuer, die Erhöhung ansprechen. Es gibt zum Beispiel auch Entlastung bei der Einkommensteuer.
Das stimmt. Allerdings werden auf der anderen Seite durch den höheren CO2-Preis die Kosten fürs Benzin teuer, die Kosten für die Gastronomie, die Mehrwertsteuer wird dort wieder erhöht, auch für Fernwärme, insbesondere Mehrwertsteuer auf Gas, wird es teurer und das vor allen Dingen ohne, dass ein Klimageld kommt oder irgendeine andere soziale Umverteilungsmaßnahme, und das kritisieren wir als Jusos.
Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel die Erhöhung des Benzinpreises durch die CO2-Steuer ansprechen, das war ja von der GroKo auch schon so beschlossen, dieser Pfad, ist es nicht einfach auch ein Stück weit Ehrlichmachung der Politik, dass man einfach sagt, ein Umbau zur Klimaneutralität dieser Wirtschaft, den kann es einfach nicht zum Nulltarif geben?
Wer bezahlt es? Und durch diese pauschalen Besteuerungen, diese Konsumbesteuerung, zahlen immer ärmere Menschen mit geringeren Einkommen relativ mehr. Und vor allen Dingen, wir haben immer...
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das stimmt ja so nicht. Gerade bei der CO2-Steuer ist es ja nun erwiesen, dass Menschen, die viel verdienen, weil sie beispielsweise ein größeres Auto fahren, dementsprechend Spritschlucker fahren, einen deutlich höheren Beitrag oder deutlich höheren CO2-Preis zahlen. Das ist ja der Sinn des CO2-Preises.
Deshalb habe ich aber gesagt, relativ mehr. Denn gemessen an den Gesamtkonsumausgaben betrifft es Menschen mit geringeren Einkommen stärker. Und deswegen haben wir immer gefordert, dass es gleichzeitig mit sozialen Umverteilungsmaßnahmen kombiniert wird, mit einer Form des Klimagelds beispielsweise. Das kommt jetzt nicht. Und deswegen entsteht dadurch natürlich eine soziale Unwucht.
Es ist nur das Klimageld, das Ihnen missfällt, das nicht kommt. Wenn das Klimageld noch käme?
Überhaupt nicht. Was wir insbesondere auch kritisieren, ist, dass es auch Kürzungen im Sozialbereich gibt. Einerseits durch die Abschaffung des Bürgergeldbonus und andererseits durch die Erhöhung der Sanktionen oder eine Verschärfung der Sanktionen. Dadurch wird unserer Ansicht nach der Grundgedanke des Bürgergelds, der ja darauf abgezielt hat, die Leute eher zu fördern, bei der Weiterqualifizierung zu stärken, der wird dadurch angetastet. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt, den wir an der aktuellen Einigung haben.
Jetzt hat ja Olaf Scholz auf dem Parteitag gesagt, mit mir wird es keine Kürzung im Sozialbereich geben, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Hat er da also nicht geliefert?
Er hat auf jeden Fall nicht genug geliefert. Also selbstverständlich wurden die Horrorszenarien, die sich teilweise von der FDP und CDU gewünscht wurden, mit einem Kahlschlag im Sozialbereich, die wurden richtigerweise verhindert. Richtig ist aber auch, dass der große Befreiungsschlag, den diese Einigung hätte sein können von der Ampel, dass man sich eben auch über eine gemeinsame Strategie verständigt im Umgang mit den aktuellen Krisen, dass der verhindert wurde.
Nun ist es ja aber nun mal so, dass man in der Koalition auch Kompromisse eingehen muss. Finden Sie nicht, dass die FDP auch doch einige Kompromisse eingehen musste, so wie alle anderen Partner auch?
Also unserer Ansicht nach mussten hier Grüne und SPD den deutlich höheren Preis zahlen. Die FDP ist ziemlich ungeschoren davongekommen. Entgegen jeder ökonomischen Vernunft halten wir weiter an der Schuldenbremse in der Krise fest.
Naja gut, an der Schuldenbremse leid. Also wie gesagt, die Schuldenbremse ist ja jetzt noch nicht klar, dass die Schuldenbremse nicht möglicherweise doch noch fallen wird, beziehungsweise die Notlage nicht noch ausgerufen wird.
Es kann sein, dass irgendwie über den Haushalt, über den Nachtragshaushalt die Schuldenbremse wieder ausgesetzt wird, aber jetzt erstmal wird an der Schuldenbremse festgehalten. Und das ist eine ziemlich falsche Entscheidung. Wir sind das einzige Industrieland, das gerade versucht, sich aus der Krise herauszusparen. Alle anderen nehmen Kredite auf, um zu investieren. Das war ja eigentlich auch schon etwas, worauf sich die Ampel verständigt hatte. Jetzt brauchte man eigentlich nur noch einen neuen Rechtsgrund. Nichtsdestotrotz hat sich die FDP hier durchgesetzt. Wir sparen weiter und das ist das falsche Signal.
Was würden Sie sich denn von Olaf Scholz jetzt wünschen in dieser Situation?
Also ich hoffe sehr, dass ganz klar wird, dass auch wenn weitere Belastungen spätestens dazukommen, halten wir an der Forderung fest, die Schuldenbremse auszusetzen. Wir müssen investieren in die Transformation unserer Industrie und wir müssen das Ganze mit sozialen Ausgleichsmaßnahmen kombinieren, sodass eben nicht die ärmeren Menschen oder die mit geringeren Einkommen die Zeche zahlen. Und das tun sie teilweise mit dieser Einigung.
Aber ist es nicht normal, dass der Koalitionspartner, der den weitesten Weg in die Koalition zurücklegen musste, überproportional viel Macht hat? In diesem Fall eben die FDP. Können ja mal bei der Merkel-Union nachfragen. Als die SPD Juniorpartner war, konnte sie auch immer relativ viel durchsetzen.
Ja, die FDP hat ja auch einiges schon durchgesetzt. Sie hat zumindest im Kabinett und im Bundestag ihr Wachstumschancengesetz bekommen, was es unserer Ansicht nach wirklich nicht gebraucht hätte. Trotzdem haben sie es bekommen. Insgesamt habe ich nicht den Eindruck, dass die FDP sich darüber beschweren muss, zu wenig abzubekommen in dieser Koalition. Und also vor dem Wohl der FDP sollte ja eigentlich das Wohl des Landes stehen. Und da ist es unserer Ansicht nach das falsche Signal, jetzt in der Krise zu sparen.
Aber vielleicht hat die FDP ganz andere Vorstellungen von dem Wohl dieses Landes als Sie. Ganz kurz.
Das ganz bestimmt. Aber ja, da hätte man ja sagen müssen, jetzt diese Einigung zum Haushalt, die wäre doch vielleicht ein Aufbruchssignal gewesen. Denn offensichtlich wird der Sparkurs, das Festhalten, das fast schon religiöse Festhalten an der Schuldenbremse der FDP von den Wählerinnen und Wählern überhaupt nicht honoriert.
Ja, aber nochmal, der Haushalt, den Deutschland ja hat, der ist ja relativ groß. Wir sprechen über 300 Milliarden Euro und jetzt mussten 17 Milliarden Euro gespart werden. Wieso ist das aus Sicht der Sozialdemokraten bzw. aus Sicht der Jusos jetzt in Ihrem Fall so ein Ding der Unmöglichkeit, die im Haushalt nicht zu finden?
Ja, weil die Herausforderungen ja auch enorm sind. So, wir sehen uns mit verschiedenen Krisen konfrontiert. Wir haben einerseits immer noch die Auswirkungen der Inflation zu bekämpfen. Wir haben die Unterstützung der Ukraine, die absolut richtig und wichtig ist. Und gleichzeitig müssen wir in die Klimatransformation investieren. Also ganz, ganz viele Aufgaben. Und in dieser Situation sparen zu wollen, das zeigt auch der internationale Vergleich, ist einfach der falsche Ansatz. Nicht umsonst raten uns alle möglichen internationalen Ökonomen, auch die Schuldenbremse endlich loszuwerden, um mutig in die Zukunft zu investieren.
Okay, wenn das alles so furchtbar ist, Kompromisse mit der FDP zu machen, hat diese Koalition aus Ihrer Sicht noch eine Zukunft?
Also meiner Ansicht nach wäre es jetzt verfrüht, über ein Ende der Koalition zu spekulieren. Das wäre gerade das falsche Signal. Die Koalition sollte zeigen, dass sie handlungs-, dass sie regierungsfähig ist und nicht das Bild des überforderten Staats unterstützen, das vor allen Dingen die Rechten und Konservativen malen. Deshalb empfehle ich nicht, aktuell über die Koalition als Ganzes zu spekulieren. Die Ampel muss in der Lage sein, die Probleme, die sie ja teilweise auch ehrlicherweise selbst geschaffen hat mit ihren Haushaltstricksereien, auch wieder selbst zu lösen.
Sagt Philipp Thürmer, Chef bzw. Vorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Herr Thürmer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.